Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Und wer das Ganze heute auch nochmal bei YouTube sich anschaut, der sieht, ich habe extra einen schönen Rahmen gefunden für diese Podcast-Folge. Da sieht man auch, ich habe oben und unten jeweils noch unser Time-to-Act-Group-Logo mit reingemacht. Ich trage sogar extra unser Strategy-Fellow-Shirt. Mein Gast, der heute hier dabei ist, kommen wir gleich dazu, der sieht das wahrscheinlich auch gerade. Genau, heute wieder eine neue Folge im Kontext von Innovation, Digitalisierung und wie verschiedene Rollen im Unternehmen auf dieses Thema schauen. Und ich darf wieder einen Gast begrüßen und ich bin total glücklich, dass er da ist. Und zwar habe ich bei mir den Fabian Pfütze. Ich würde sagen, bevor ich irgendwas Falsches erzähle, was du machst und wer du bist und woher du kommst, gebe ich einfach mal direkt an dich ab und dann freue ich mich, dass du, wie gesagt, bei mir bist.
Ja, vielen Dank, Jan. Vielen Dank auch für die Einladung. Freue ich mich sehr, dass wir den Podcast hier zusammen machen können. Genau, 2, 3 Worte zu meiner Person und zu dem Unternehmen. Ich bin beim Schäfer Shop in der Rolle als VP Digital und IT. Hört sich hochtrabend an. Was tue ich dort? Im Wesentlichen verantworte ich eigentlich 3 Bereiche. Einmal den ganzen Bereich, ich sag mal, klassische IT. Ja, da ist auch viel SAP, Hardware-Ausgabe. Wir haben aber auch kleine RZs noch, auch schon viel Cloud-Applikationen. Dann der zweite große Bereich ist wir nennen das digitale Plattformen. Das sind eigentlich alles, was, ich sag mal, markt- und kundengerichtet ist. Das ist natürlich einfach an unser Webshop. PIM-Systeme, Lieferantensysteme und so weiter, alles, was sozusagen nach außen gerichtet ist. Und ich freue mich sehr, und das wird heute wahrscheinlich auch sehr relevant sein, seit 2 Jahren im Aufbau die Data und AI Foundation. Das ist eine Abteilung, die sich hauptsächlich darum kümmert, die Grundlagen für Arbeit mit AI und mit Daten zu legen. Und was meine ich mit Grundlagen? Einmal die ganze Infrastruktur, die technologische Infrastruktur, aber auch die prozessorale Infrastruktur. Das heißt, wie gehen wir das Ganze an? Wie haben wir eine Governance drüber? Wie enablen wir die Leute? Wie trainieren wir die Leute? Genau, ich glaube, das ist essentiell heute, auch genau diese Funktion zu haben. Genau, noch 2, 3 Worte auch zu Schäfer Shop. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und sind dafür verantwortlich, dass unsere Kunden die bestmögliche Arbeitsplatzausstattung bekommen. Was meine ich damit? Von dem Bürostuhl bis zum höhenverstellbaren Schreibtisch, aber auch Verbrauchsmaterialien von Post-it-Stifte und so weiter. Es gibt ja nicht nur die Büroarbeitsplätze, sondern auch die, ich sag mal, Lagerarbeitsplätze. Das heißt, wir machen auch Lager- und Betriebseinrichtungen, sowohl vom Hubwagenregal als auch sozusagen dort die Verbrauchsmaterialien. Genau, sind europaweit tätig und Hauptsitz ist im schönen Westerwald in Betzdorf.
Da war ich auch schon einige Male. Man braucht dort immer sehr lang, bis man dort ist.
Richtig. Heute bin ich aber auch in Frankfurt sozusagen im Schlangenraum.
Nein, alles gut. Genau. Aber wirklich, erstmal nochmal, total spannend. Du hast ja schon so ein bisschen auch erklärt, was du machst. Ich muss mal immer dazu sagen, ich meine, so eine Podcast-Folge, die bereitet man natürlich vor. Ich habe auch vorher dem Fabian natürlich mal eine Liste von Fragen zukommen lassen. Gibt es wahrscheinlich viel zu viele, um die jetzt in 30 Minuten zu packen. Aber versuchen es trotzdem mal. Und ich sag mal, das Ganze steht eben so ein bisschen unter der Überschrift, wir haben gerade gehört, ne, Schäfer Shop ist ein Handelsunternehmen, ein etabliertes, ist schon lange da. Ich überlege, bin ja auch schon eine Weile im Business unterwegs, ob ich nicht irgendwann mal bei euch eine Kundennummer hatte, vor meiner Zeit noch bei der Time to Act Group. Es ist natürlich spannend, einfach auch mal zu sehen, wie so ein etabliertes Handelsunternehmen digital neu denkt, ne? Also, und da kommen natürlich Fragen hoch und werden wir gleich alles versuchen einzuordnen, ne? Welche Rollen spielen dann eben genau solche Dinge wie Daten, Plattform, KI, ne? Und wie wird am Ende eben auch für eine Schäfer-Shop Digitalisierung eben weg von so einem reinen IT-Thema zu einem echten, ich sag's mal, Business-Enabler, zu einer Business-Engine? Insofern würde ich gerne mal so auch gleich mal schon mit so einer Frage in die Diskussion einsteigen oder was heißt Diskussion? Ich versuche ein bisschen im Hintergrund zu bleiben, es fällt mir immer total schwer, weil ich bin ja der, der sonst hier schnattert. Direkt mal die Frage und wie gesagt, mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge. Gucken wir mal vorhin. wenn du jetzt nochmal schaust, wir haben ja den Begriff Digitalisierung jetzt schon mehrfach gehört, ne? Also ganz konkret für die Schäfer Shop heute, ne? Und das vielleicht auch jenseits von Webshop und E-Commerce, weil ich weiß, da seid ihr auch total aktiv. Was bedeutet für euch Digitalisierung?
Ich glaube, Digitalisierung unterscheide ich immer ganz gerne sagen, in zwei Bereiche. Einmal natürlich, wie können wir, sage ich mal, bestehende, vorhandene Prozesse automatisieren, schneller machen, effizienter gestalten, auf andere Wege heben. Also früher, und das ist auch Schäfer Shop ist auch bekannt für einen dicken gelben Katalog, und das war quasi hatte man irgendwie eine Karte, die man ausfüllte zum Bestellen. Im Wesentlichen darf man dabei hinschauen, welche Prozesse laufen da eigentlich im Hintergrund ab. Ja, und es ist sehr interessant, wie auch diese Katalogversende- und Bestellprozesse sozusagen auch noch in einem traditionellen Unternehmen, wie wir es sind, nach 50 Jahren auch noch sozusagen festhängen. Und wie man die dann transformiert bekommt. Das ist so das eine, wie bekommt man sozusagen die Prozesse ein Stück weit gewandelt auf digitale Kanäle und auf digitale Wege, um das Ganze, ich sag mal, effizienter zu gestalten. So ein Stück weit, wenn man guckt, ein Navigationsgerät hat, sagt, okay, naja, wie komme ich denn eigentlich am besten hier von A nach B und welche Wege kann ich gehen, kann ich das ein bisschen beschleunigen. Der zweite Bereich ist, welche neuen Möglichkeiten ergeben sich eigentlich? Und was meine ich damit? Also, welche neuen Geschäftsmodelle gibt es eigentlich, die man davon ableiten kann? Muss ich überhaupt noch den Weg von A nach B gehen oder kann ich vielleicht einen ganz anderen Weg suchen? Ja, das heißt, ich muss eigentlich nicht schneller laufen, sondern ich suche eigentlich einen neuen Weg. Und vielleicht auch noch viel wichtiger, gerade in diesen Zeiten, ist das Ziel eigentlich noch das Richtige? Ja, oder müssen wir uns vielleicht noch ein weiteres Ziel aussuchen? Und gerade in Zeiten von KI und den ganzen technologischen neuen Möglichkeiten und Werkzeugen, muss man ständig gucken, welche neuen Geschäftsmodelle gibt es, was bringt die Digitalisierung mit sich oder welche Möglichkeiten habe ich sozusagen mit den neuen Werkzeugen, auch neue Felder aufzumachen und beispielsweise den bestehenden Kundenstamm zu nutzen, und dort neue Angebote zu machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sein, dass man genau diese zwei Felder auch bespielt. Also das eine, Kerngeschäft effizienter und standardisiert zu betreiben mit den Mitteln, die es heute gibt, aber auch gleichzeitig zu gucken, okay, wo gibt es neue Geschäftsmodelle, wo gibt es neue Möglichkeiten und wie bringe ich letztendlich auch die Leute zusammen, ja, die diese neuen Geschäftsmodelle entwickeln können. Und das ist immer so ein Zusammenspiel aus. Wo habe ich die kreativen Business-Experten, die wissen, wie der Markt funktioniert, die wissen, was der Kunde braucht? Wo habe ich die Produktmanager, die wissen, okay, welche Sortimente gibt es, was kann ich am Markt einkaufen? Und natürlich die Leute auch ein Stück weit aus der, ich sag mal, im weitesten Sinne Technik. Ja? Wie kann ich das Ganze eigentlich enablen? Ja? Und wie können wir dort auch eine Lösung rausbringen, die zeitgemäß ist?
Ja, also, ich muss mal sagen, das sind natürlich sehr, sehr viele Gestaltungsfelder, die du auch gerade aufgemacht hast oder Bereiche, wo du ja auch immer ein Auge drauf hast. Ein paar Punkte hast du schon genannt. Ich versuche das mal auch jetzt mal so runterzubrechen. Jetzt, ich weiß, wir verlassen jetzt für einen Moment mal wahrscheinlich so eher die geschäftliche Ebene. Also, wenn man sie mal wirklich auf die Technologie runterbricht, wenn du sagst, all die Dinge, auf die du gerade auch schon eingegangen bist, wo würdest du sagen, ist momentan aus Sicht des Schäfer-Shops so der größte Fokus? Ist es eher so das Thema Daten, Datenmanagement? Ne? Ist es das Thema Automatisierung, AI, Plattform? Wo siehst du Mom oder Agentic? Im Übrigen, ich kann mal kurz sagen, ne, vielleicht mal so als Einwurf. Ich war letzte Woche auf den Hamburger IT-Strategietagen, da hat Tchibo einen Vortrag gehalten und hat natürlich hoch und runter erklärt, mit welchen Agentic-AI-Modellen die beispielsweise ihre 20.000 Shops da irgendwo steuern. Also würde mich bloß mal interessieren, wo schaut Schäfer Shop gerade im Sinne der technologischen Innovation hin?
Also technologisch, also ich glaube, sind mehrere Punkte. Zum einen ist natürlich die Daten, das ist jetzt sozusagen, wie halten wir die Daten, wie organisieren wir die Daten und wie haben wir die Daten in der Governance. Weil ich glaube, wenn man die neue Technologie auch anwendet, ich sag mal, die Tools und die Werkzeuge werden alle haben. Das ist irgendwann ein bisschen Commodity. Ja? Dann geht es natürlich auch darum, es gibt die einen Leute, die können die Werkzeuge, ich sag mal, besser und kreativer vielleicht bedienen als die anderen. Aber im Wesentlichen hat man da, ich sag mal, mehr oder weniger gleiche Voraussetzungen. Und was dann natürlich den Unterschied macht, ist, welche Daten habe ich, wie sind die organisiert, wie sind die orchestriert? Und wie kann ich die nutzen, um letztendlich einen USP herauszustellen? Also ich glaube, das ist so der eine Punkt. Okay, wie betreiben wir Datenhaltung? Wie betreiben wir auch Datendemokratisierung auf der einen Seite? Und wenn wir technologisch auch nochmal auf die Architektur gucken, sind wir gerade am Schauen, okay, wie kriegen wir Flexibilität hin. Das heißt, wie können wir auf der einen Seite standardisieren? Also ist Schäferstoff historisch gewachsenes Unternehmen, 50 Jahre, auch mit vielen, ich sag mal, historischen architektonischen Landschaften, würde ich es mal nennen. Wie wahrscheinlich viele Unternehmen von der Laufzeit. Und wie kriegen wir letztendlich sozusagen eine Transformation zu einer flexiblen und agilen Plattform hin? Weil es wird wichtig sein, in diesen Zeiten möglichst schnell auf neue technologische Möglichkeiten zu reagieren, aber auch auf Marktereignisse zu reagieren. Und Geschwindigkeit und Flexibilität, glaube ich, geht da über alles. Und die Herausforderung, die wir natürlich haben, ist, wie kriegt man die, ich sag mal, traditionellen Systeme, ja, in diese neue Welt eingebettet und wie kann man letztendlich auch ein Stück weit, ich sag mal, eine Plattform schaffen, ja, wo man flexibel neue Möglichkeiten andocken kann, aber letztendlich sozusagen im Hintergrund das stabile Backend hat. Also wenn man viel mit SAP, das ist viel, relativ viel auch abgelegt, aber wie kann man sozusagen auch das, ich sag mal, den großen SAP-Schatz sozusagen nutzen und kann dort auch flexible Systeme und Applikationen neu andocken. Ja. Und auch gerade vielleicht noch ergänzend Webshop, wenn wir uns da angucken, wir kommen aus einer Phase, da haben wir sehr viel selbst entwickelt und wir sind gerade dabei, architektonisch umzustellen, zu sagen, okay, was ist eigentlich Standard? Das müssen wir nicht selbst entwickeln, das kaufen wir ein. Und wo können wir eigentlich einen Unterschied machen und da auch letztendlich die Kräfte bündeln und da unsere Coins reinwerfen mit unseren eigenen Entwicklungsressourcen, um da auch wirklich einen Unterschied zu machen.
Du hast jetzt natürlich schon auch über gerade diesen Begriff Daten gesprochen, ne? Und du hast natürlich auch auf, ich sag mal, Geschwindigkeit hingewiesen. Bei Daten ist ja trotzdem immer auch noch so dieser Aspekt der Qualität. Ich weiß, ihr habt da ganz viel auch schon Energie reingesteckt, eben auch, um mit euren Daten zu arbeiten, aber und daraus richtige und hoffentlich auch für das Unternehmen gute Rückschlüsse zu ziehen. Trotzdem mal für mich oder vielleicht auch für die Zuhörer spannend. Wie habt ihr das gelöst, eben auch diese Daten, die ihr sammelt aus den verschiedenen Systemen, tatsächlich eben auch in so einen Entscheidungsprozess einfließen zu lassen, das eben auch darin, sozusagen darin münden zu lassen, das zu übersetzen in diesem Bereich? Also wie verbindet ihr, wenn man so will, die einzelnen Elemente, die aus Systemen kommen, aus Köpfen von Menschen etc., ne?
Ja. Also haben wir jetzt vor 2 Jahren auch mit der Data und der AI Foundation angefangen, haben gesagt, okay, wir brauchen letztendlich eine zentralisierte Stelle, wo wir letztendlich, ich sag mal, sowohl die Daten sammeln, das muss nicht unbedingt immer physisch dieselbe Datenbank sein, aber es muss sozusagen dasselbe Verständnis sein und letztendlich auch eine Data Governance aufgebaut. Das heißt, okay, von welchen Daten sprechen wir eigentlich? Wir haben dort auch eine Definition abgelegt, klassischerweise einen Data Catalog angefangen, viel mit Stakeholdern gearbeitet, haben Ownership festgelegt. Und das alles hilft, zum einen ein bisschen Klarheit reinzubringen, zu sagen, okay, was sagen die Daten denn eigentlich und wie können wir besser mit diesen Daten steuern? Ja. Weil man hatte natürlich öfters mal auch die Situation, dass jeder ein bisschen mit seinen eigenen Daten rumgelaufen ist. Ja, also zum einen, okay, wo bekommt ihr die Daten her? Welche Sicht habe ich denn auf die Daten gewählt? Und letztendlich auch als Teil der Datendemokratisierung einmal zu sagen, okay, das sind die Standard-KPIs, nach denen steuern wir. Ja. Die sind auch sehr definiert, da steht genau drin, aus welchem Source-System kommen die, wer hat Zugriff drauf, wie ist die Frequenz des Updatens. Also das ist da sehr, sehr klar definiert und wenn wir quasi ein Derivat von diesem Datenprodukt brauchen, na, dann gibt es letztendlich auch ein neues Datenprodukt und dann sagen wir, okay, das ist jetzt nicht mehr der Umsatz, sondern das ist der Umsatz unterstrich mit irgendwelchen Einschränkungen. Und das hilft erstmal als Basis, um mit den Daten generell arbeiten zu können, dasselbe Verständnis zu haben und letztendlich auch dann das Geschäft besser und einheitlicher steuern zu können.
Okay, ja, also ganz spannend. Ne, aber ich weiß, ihr habt auch sehr, 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 sehr viele Daten. Und
Ja,
das
das
ist,
haben wir ja.
ne, also ich meine, das ist aber auch wahrscheinlich nachvollziehbar, ne? Also gerade im Handel, glaube ich, da gibt es ganz viele Informationen, abgesehen von Produkten über Kunden. Da sind ja Kundenhistorien, die ihr dann letztendlich auch in euren System pflegt. Ihr braucht Informationen von Preisen für Zulieferer etc. pp. Also es ist ja. Und außerdem glaube ich, das ist ja nochmal so eine Herausforderung, viele Dinge ändern sich ja heute in einer sehr hohen Dynamik. Ja? Also das ist, nichts bleibt gleich, ne? Morgen ist die Welt ein Stück weitergedreht. Da denken ja viele Unternehmen gerade in dem Zusammenhang auch, dass solche Prozesse, also was jetzt zum Beispiel das Thema Datenaufnahme, Auswertung, Aufbereitung, Einbindung in Prozesse, dann eben auch irgendwie durch KI unterstützt werden könnte. Deswegen wäre mal meine Frage, also viele sprechen über AI, ne, aber nicht jedes Unternehmen schafft dann wirklich auch den Sprung vom, wir machen jetzt mal Experiment, Proof of Concept, ne, MVP, no minimal viable product und jetzt ist es echte Wertschöpfung, jetzt ist es wirklich im eigentlichen Betrieb angekommen. Wo setzt ihr heute jetzt schon KI ein? Vielleicht eben auch gerade in diesem Aspekt Datenauswertung, Datenverarbeitung, Datenanalyse oder dann eben vielleicht auch im Kundenkontakt. Also es würde mich mal interessieren, also Forecasting, Logistik, wo habt ihr sozusagen schon Anwendungsfälle?
Also wir haben Anwendungsfälle natürlich in dem ganzen Bereich und das machen wir auch schon relativ lange und ist auch sehr interessant, weil das ist kein, ich sag mal, kein Thema ab 22 gewesen, als dann irgendwie das ganze generative KI-Thema kam, sondern wir hatten das Glück, einen sehr geschätzten Kollegen zu haben, der schon 2008, 2009 angefangen hat, ich sag mal, die Datenschätze mit neuronalen Netzwerken zu bearbeiten. Das heißt, um da einfach festzustellen, okay, wenn wir jetzt eine Kampagne machen wollen und beispielsweise Schreibtische promoten wollen, okay, was sind die Kundengruppen, was sind die Kundencluster anhand der Kaufhistorie, anhand von Kaufkombinationen, die wir besonders adressieren können. Das haben wir auch weiter ausgebaut. Und das ist natürlich auch ein Riesenschatz, den wir auch weiterhin nutzen. Natürlich können wir das auch, und das kann man natürlich auch ganz, ganz viele andere Kanäle übertragen. Das heißt auch, was Recommendation Engines angeht, das heißt, was kaufen die Kunden zusammen? Das ist ein Stück weit natürlich der Klassiker, ja. Aber da haben wir natürlich auch das Glück, auf eine relativ große Datenhistorie zugreifen zu können. Wir nutzen seit 22 auch schon KI im gesamten, ja, ich sag mal, Produkt-Content-Bereich. Ja, auch das ist, war schon vor 22 auch, dass wir Produkttexte auch mit KI haben schreiben lassen oder unterstützen sozusagen haben schreiben lassen. Das ganze Thema der Bilder, der, ich sag mal, wir haben ein eigenes Fotostudio, ja. Aber wie du sicherlich vorstellen kannst, mehr und mehr wird jetzt auch KI generiert, ja, denn wir haben natürlich auch, sag mal, gerade bei Produktbildern bietet sich das natürlich an, das ist natürlich ein riesen Effizienzgewinn. Wo wir, und das ist schon ein Punkt, Datenqualität, du hast es vorhin schon mal angesprochen, also wie sortiert und wie gut und wie qualitativ hochwertig sind eigentlich unsere Daten, da setzen wir auch KI ein, um letztendlich auch die Datenqualität zu sichern, Cross-Checks zu machen und so weiter, um das Ganze auch noch effizienter zu gestalten.
Wow. Erstmal nochmal danke für die ganzen Insights. Ich denke, das ist auch für jemanden, der jetzt, ich sage jetzt mal, aus dem Handel kommt und vielleicht jetzt diese Folge hört, und da muss man mal aufpassen, macht ihr euren Wettbewerb jetzt hier auch so ein bisschen fitter. Ja. Entschuldigung. Nee, Spaß beiseite. Aber all das passiert natürlich nicht im luftleeren Raum. Ne? Wir reden über Daten. Daten müssen irgendwo abgelegt sein. Sie müssen irgendwo verarbeitet werden. Dahinter liegen Technologien, Software, die letztendlich auch für die Datenverarbeitung mitverwendet wird. Also reden wir mal über das zugrunde liegende Fundament. Ne? Also letztendlich die Architektur, die all das möglich macht. Da gibt es ja immer verschiedene Ansätze. Ich würde mich mal interessieren, auf welches Konzept Schäfer's Shop schaut. Also ist es eher so monolithisch, modular, cloud-basiert? Also wie siehst du dann auch noch so Aspekte wie eben Integrationsfähigkeit und Skalierbarkeit bei all den Dingen? Und Schäfer's Shop will ja auch größer werden. Und ihr habt ja auch eine wirkliche Success-Story, die in den letzten 50 Jahren geschrieben wurde. Also wie sorgt man dann eigentlich dann auch noch im Hintergrund dafür, dass das eben auch morgen noch gefühlt dann gegebenenfalls 10% mehr sein dürfte, wenn's drauf ankommt?
Ja, da haben wir in den letzten 2-3 Jahren auch echt eine Reise hinter uns. Das Schöne ist, wenn man, auf der einen Seite haben wir viele Daten, man muss aber auch sagen, wir hatten auch relativ viele Datensilos. Also auch das ist wahrscheinlich keine Alleinstellungsmerkmal, das werden wahrscheinlich viele Unternehmen haben, dass man viele verschiedene Datensilos hat. Und wir haben auch mit Gründung der Data und AI Foundation alle Daten verarbeitenden oder nein, ich sag mal, alle angrenzenden Abteilungen, also Data Science, Controlling, also alle, die letztendlich sozusagen aus den Daten auch Insights gewinnen und dann auch wieder dem Business zur Verfügung stellen, was nicht im Self-Service passiert, bei dem Business selbst, dort mit integriert. Wir haben architektonisch haben wir angefangen, wir haben die ganzen einzelnen Datenbanken zu in eine Datensenke zu speichern. Wir nutzen da die Google BigQuery. Das haben wir vor 2 Jahren angefangen, um letztendlich sozusagen einen zentralen Punkt zu haben, um Daten von dort aus sozusagen weiterverarbeiten zu können in die verschiedenen Kanäle. Ich glaube, in der heutigen Zeit auf der einen Seite natürlich kann man sagen, wir zentralisieren die Daten und auch die Prozesse. Ich glaube aber, das ist ein Stück weit, muss man sich anschauen, okay, wie kriegt man letztendlich auch eine einheitliche Sicht, auch wenn sie nicht immer physikalisch sozusagen an einer Stelle liegen. Ja? Das heißt, wie kriegt man sozusagen die Sichtweise hin? Und da sind wir mit der, ich sag mal, mit der Data Governance ein gutes Stück vorangekommen. Man sagen kann, okay, die verschiedenen Daten definieren, was ist das Verständnis von den jeweiligen Daten? Und versuchen das mehr und mehr sozusagen da zu vereinheitlichen. Wir haben aber nach wie vor noch, ich glaube, da darf man auch hinschauen, es hängt natürlich auch stark vom Use Case ab. Ja? Also ich gebe mal ein Beispiel. In der Logistik haben wir beispielsweise Daten, die sind tagaktuell. Ja? Das heißt, die Logistikmitarbeiter sehen an einem Dashboard genau, okay, wie viel ist wo, in welchem Bereich los, an der Warenannahme am Verpacken und so weiter und steuern sich teilweise selbst. Also wenn sie sehen, okay, bei der einen an der einen Stelle ist eine Überkapazität und an der anderen Unterkapazität, dann gehen die Leute auch dahin. Na, Ziel ist sozusagen, am Ende des Tages auf null raus zu sein, alle Päckchen sind verschickt. Da nutzen wir Fiori-Kacheln beispielsweise, da nutzen wir die SAP-Datenbank, weil das sozusagen SAP das Live-System ist. Wenn wir im Webshop Sachen aussteuern, passiert das auch nicht unbedingt von der zentralen Datensenke, sondern da gehen wir auch auf kleinere Datenbanken, die letztendlich auch lokal auf den Systemen liegen. Nichtsdestotrotz versuchen wir eine einheitliche Sicht erstmal auf die Daten zu bekommen und dann auch letztendlich bereitzustellen, sodass jeder die auch nutzen kann im Unternehmen. Denn Datendemokratisierung heißt auch, letztendlich viele Daten erstmal bereitzustellen, ja, und zur Verfügung zu stellen und erstmal nur das einzuschränken, was auch wirklich eingeschränkt werden muss. Ne?
Du hast übrigens jetzt gerade einen interessanten Punkt aufgemacht und das führt uns fast schon so ein bisschen in den letzten Teil unserer heutigen Folge. Ich muss immer so ein bisschen rechts unten gucken, wie viele Minuten wir schon jetzt hier schon zusammensprechen und die Zeit verfliegt so schnell. Das ist immer, wenn wir miteinander irgendwie ins Gespräch kommen, dann ist die Zeit schon weg. Aber du hast ja gerade gesagt, das Thema Dinge zugänglich machen, also sozusagen auch den Menschen, die ja letztendlich für die Schäfer-Shop, mit der Schäfer-Shop arbeiten, nicht nur Daten, sondern natürlich auch die Systeme, in denen diese Daten dann verarbeitet oder eben angezeigt und ne, damit sozusagen auch im Prozess verwendet werden können. Da musst du eben auch genau an diesen Punkt denken. Also wie gesagt, ist technologisch, glaube ich, brauchen wir jetzt auch allen, die hier zuhören, irgendwie nicht ein Märchen erzählen. Man kann eigentlich alles irgendwie machbar machen. Ne? Technisch geht immer irgendwie alles. Ja. Es ist immer nur die Frage, ne, was darf es kosten? Okay, aber das streifen wir heute mal nicht so sehr, die Kostenfrage. Das ist klar, IT kostet Geld und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Schäfer-Shop immer dafür sorgt, dass die eingesetzten Lösungen auch mit, ich sag jetzt mal, vernünftigen kommerziellen Parametern in Verwendung sind und dass das jetzt nicht, also dass dahinter auch immer noch ein valider Business Case steht. Aber es ist genau das, wenn es nämlich wirklich darum geht, man hat dann Technik eingeführt, ne, und da hat man auch irgendwie dahinter gepackt, hat einen Preis X und wo ist jetzt aber eigentlich der Nutzen Y und Y überwiegt hoffentlich X. Heißt das ja auch ganz oft, Dinge, ich sage es mal, in die Organisation hineinzubringen, ne, Menschen mitzunehmen, zu überzeugen. Also insofern wäre mal die Frage, wie machst du das ganz konkret, mit welchen Maßnahmen auch, dass also Digitalisierung und den technischen Möglichkeiten, die ihr schafft, das ist ja manchmal so ein bisschen Unicorn-mäßig und dann machst du mal hier was und mal da. Und ich meine, sorry, du und ich, wir leben ja trotzdem in so einer Bubble. Ne? Und Bubble heißt, wir kennen die Begrifflichkeiten alle, wir wissen, was technologisch irgendwie eben machbar ist, sind manchmal auch 5 Schritte voraus und überlegen schon, was in 2030 vielleicht technologisch zum Einsatz kommen soll. Wie nimmst du aber eben dann eben die Organisation mit? Also einerseits vielleicht, so fangen wir mal an, wie findest du dann eben Verständnis auf der Seite derjenigen, die vielleicht auch Budget geben müssen, das ist eher so Geschäftsführerebene, aber wie nimmst du dann vor allen Dingen die Anwender mit, die User? Und was habt ihr da an Maßnahmen umgesetzt in den letzten Jahren? Also einmal vielleicht mal so der Blick nach oben, also wie kriegst du das kommuniziert in Richtung der Geschäftsführung oder des Vorstands? Ja. Vielleicht kommt ja auch mit Anforderungen, aber drehen wir es mal um. Wie machst du dich dort sozusagen oder wie erklärst du dich und wie nimmst du dann am Ende nach unten, Entschuldigung, nach unten, das klingt so hierarchisch, aber wie nimmst du die User mit innerhalb deines Unternehmens?
Ja, also ich glaube, wenn wir anfangen mit Budget, ich glaube, es ist ganz wichtig vom Mindset her, nicht Technologie oder AI oder wie man es auch immer nennt, sozusagen der Technologie willen, sondern ich glaube, man muss sich immer auch mit dem Business hinsetzen und sagen, okay, was hat eigentlich der Kunde davon? Ja? Am Ende des Tages, welche Business Capability, also welche Fähigkeit des Unternehmens verbessern wir damit? Ja? Also wenn wir hier 3 Münzen einwerfen, welche Business oder welche Fähigkeit im Unternehmen verbessern wir und was hat letztendlich der Kunde davon, und daraus ableiten, wie zahlt das auf die Ziele ein. Das kann mehr Umsatz sein, das kann mehr Reichweite sein, das kann mehr Kundenzufriedenheit sein, auch mehr Mitarbeiterzufriedenheit. Ich glaube, das ist wichtig, das immer von dieser Seite zu sehen und dann auch immer ein Stück weit ganzheitlich zu sehen, denn ich sag mal, eine Einführung von einem Tool oder von einer neuen Technologie ist erstmal das eine. Ja, wenn man dabei die Menschen nicht mitnimmt und die Prozesse nicht verbessert und sich das nicht ganzheitlich anguckt, ja, dann sind wir wieder ein bisschen am Anfang. Wenn man, ich sag mal, Mistprozesse digitalisiert, hat man einen schlechten digitalisierten Prozess. Ja. Und dann ist keinem geholfen. Ich glaube, da darf man hinschauen und genauso muss man es auch aus meiner Sicht verargumentieren, ja, denn dann ist es auch nur sinnvoll, ich sag mal, dort zu investieren und auch gemeinschaftlich zu investieren, ja, weil es bringt nichts von der Technik zu sagen, so, wir führen jetzt das und das ein und die Fachbereiche wehren sich oder sagen, ach nee, das ist doch irgendwie eigentlich gar nicht sinnvoll, sondern es muss eigentlich immer ein gemeinsamer Approach sein. Also das eine, wenn wir uns auf die Mannschaft gucken, ich bin mal ein großer Freund von, was sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen und was ist das Spielfeld und was sind die Spielregeln, mit denen wir spielen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das einmal gerade ziehen, ergeben sich ganz, ganz viele Themen auch von alleine. Also ein Beispiel, wir hatten im Jahr 2023 die Frage, was dürfen wir denn eigentlich an AI-Tools nutzen? Dürfen wir ChatGPT nutzen und wenn ja, mit welchen Daten und so weiter? Und dann haben wir im Jahr 2023 angefangen, ein AI-Board einzuführen. Und da sitzt drin Leute aus dem Business, Leute aus der Technik, Security, HR, Legal sitzt da drin. Also wirklich sehr cross-funktional. Wir treffen uns einmal im Monat. Und wir haben eigentlich so eine Standardagenda, was gibt es Neues sozusagen in verschiedenen Bereichen, die aus der AI-Ecke kommen. Was brauchen wir sozusagen aus Business-Sicht? Was haben wir an neuen, keine Ahnung, AI-Act und so weiter, an neuen Regulatorik, die wir irgendwie verarbeiten müssen? Und was haben wir auch für Anfragen aus der Mitarbeiterschaft, die sagen, okay, hey, ich würde gerne das Tool nutzen oder ich habe hier die Fragestellung, könnt ihr mir da helfen? Und das Resultat davon ist zum einen, dass wir Awareness-Sessions machen, dass wir Training-Sessions machen, dass wir auch spezialisiert, beispielsweise mit Marketing mal einen Workshop machen, okay, wie generieren wir Bilder? Und wir haben eine Richtlinie, na, in der ist ziemlich genau definiert, welche Tools sind erlaubt, welcher Umgang ist erlaubt, wo ist Kennzeichnungspflicht, die wird normalerweise einmal im Monat, spätestens alle 2-3 Monate aktualisiert. Und das gibt den Menschen einfach ein Stück weit Sicherheit, weil sie wissen, okay, was dürfen sie und was dürfen sie nicht und wo müssen sie ein Stück weit aufpassen. Also auch wie jetzt die ganzen neuen Browser rauskamen, auch dort muss man natürlich kritisch gucken. Security ist natürlich auch immer wieder ein Thema. Ja? Wenn man das den Leuten erklärt, verstehen die meisten das aber, sagen ja, okay, alles klar, habe ich von der Seite noch nicht gesehen. Also ich glaube, ein Stück weit, es hilft, wenn man das Spielfeld einmal absteckt, ja, und sagt, okay, das sind die Rahmenbedingungen, das dürft ihr. Und dann fangen die Leute auch an, sozusagen innovativ und kreativ zu denken und zu sagen, ja, okay, cool, ich kann mich in diesen Rahmenbedingungen bewegen. Natürlich unterstützend mit Training-Sessions, mit Tech-Talks, mit Austauschformaten, mit kleinen Hackathons. Also ich sage, das kommt natürlich alles noch sozusagen so die Klassiker. Ich glaube aber, es hilft immer, wenn die Leute ein Stück weit wissen, okay, wo kann ich mich wie bewegen? Das gibt ihnen Sicherheit und dann letztendlich sozusagen auch ein Stück weit Innovationsfreude. Ja.
Also ich muss sagen, mal, wir kennen uns ja. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie das erste Mal in dieser Podcast-Folge sehen. Ich weiß, was ihr da alles macht und ich bin mal ehrlich sagen, ich bin da immer wieder sehr beeindruckt und kann nur sagen, also das klingt jetzt irgendwie doof, wenn ich das sage, aber weiter so, ne? Daumen hoch. Gut. machen wir. Wie gesagt, jetzt ist die halbe Stunde schon um. Insofern, lass mich mal eine letzte Frage formulieren. Und aus diesen ganzen Fragen, die ich dir geschickt habe, greife ich mir jetzt einfach eine raus und mal sehen, wie spontan du darauf reagieren kannst. Die, die ich eigentlich immer gerne stelle, weil das irgendwie so ein bisschen auch zeigt, wie du an deine eigene Vision glaubst, möchte ich jetzt mal sagen. Woran wirst du messen, ob eure Digitalstrategie erfolgreich war in 3 Jahren, würde ich jetzt einfach mal sagen? Woran würdest du das dann festmachen wollen?
Ich glaube, wir haben 2 Dimensionen, die wir betrachten oder die wichtig sind. Einmal, was ist das Kundenfeedback und wie interagieren wir mit unseren Kunden? Mhm. Was meine ich damit? Haben wir die richtigen Kanäle gefunden, um unsere Zielkunden anzusprechen? Haben wir die richtige Art und Weise gefunden? Also es gab auch noch Kunden bei uns, die per Fax bestellt haben. Das heißt, wir haben irgendwie auch noch dann relativ lange irgendwie den Faxkanal offen gehalten. Man sagt, okay, nein, die Zielkundengruppe kauft jetzt mit Agentic Bots ein. Ja, und wir müssen ein UCP-Protokoll, also ein Commerce-Protokoll sozusagen im Shop zur Verfügung stellen, um da möglichst gut die Kunden zu bedienen, ja, und auch das Feedback der Kunden, die sagen, okay, ja, hier kann ich effizient und gut einkaufen. Schäfershop ist da ein guter Partner und bietet letztendlich genau die richtigen Kanäle und genau die richtigen Ansprechpunkte, die ich brauche. Ich glaube, das ist ein Stück weit, wenn wir sagen, okay, wir bieten von der Infrastruktur genau das, was die Kunden brauchen. Und ich glaube, das ist heute auch wirklich schwer abzusehen, weil wenn wir uns angucken, was tut sich heute, wie kaufen die Leute heute ein, ja, wie ist die Rolle des Webshops eigentlich, ja, kaufen wir zukünftig nur noch über LLMs oder über Bots oder, also ich glaube, man weiß es nicht, da kommt wieder die Flexibilität ins Spiel, das heißt, wie flexibel und wie schnell können wir reagieren. Letztendlich resultiert das aber im Kundenfeedback. Ja? Also sind wir dann schnell genug, um uns sozusagen auch auf die geänderten Bedürfnisse der Kunden einzustellen. Mhm. Nach intern gerichtet können wir uns natürlich anschauen, okay, wie arbeiten die Mitarbeitenden? Wie effizient ist das Ganze? Das heißt, welche Prozesse haben wir? Welche Methoden setzen wir ein? Mit welchen Werkzeugen arbeiten wir intern? Und wie kriegen wir letztendlich sozusagen die Prozesse gut abgebildet? Ne? Das ist so ein Stück weit also diese beiden Dimensionen. Also da kommt natürlich ganz, ganz viel unten drunter. Was sind die verschiedenen Prozesse, die wir abgelöst haben und digitalisiert haben? Und was sind die Kosten? Und was ist der End-to-End-Timeflow von verschiedenen Prozessen und so weiter? Aber ich glaube, am Ende des Tages kommt es ja darauf an, unsere Kunden auf den Kanälen und mit den Arten und Weisen zu bedienen, die sie brauchen. Ja? Mhm. Und das gleiche gilt eigentlich auch für die Mitarbeitenden.
Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Schlusswort. Ne? Die Zeit ist rum. Also wir sind auch schon 3 Minuten über die halbe Stunde. Alles gut. Fabian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich muss ja überlegen, ich glaube, aus der Liste der Fragen haben wir, glaube ich, 20% irgendwie adressiert.
Ach, nicht so viel.
Insofern, ich würde mich ja freuen und Achtung, das wird ja jetzt aufgenommen, also insofern hast du dich dann jetzt hier offiziell committed. Würdest du gerne nochmal zukünftig zu einer weiteren Podcast-Folge mit dazukommen? Ja?
Sehr gerne.
Das freut mich. Das planen wir auf jeden Fall mal irgendwann für den Rest des Jahres. An der Stelle verbleibt da eigentlich dann wirklich nur erstmal auch an diejenigen, die sich das jetzt angehört haben oder sich auf YouTube angeschaut haben, nochmal vielen Dank fürs Zuhören oder Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, wie heißt es so schön dann immer, ne, hit like, subscribe und tell a friend. Das würde mich natürlich freuen, auch wenn ihr Fragen habt. Ich hoffe, das ist okay. Manchmal kommen dann Kommentare unter den Podcast-Folgen, vor allen Dingen bei YouTube, dann hast du dann irgendwie vielleicht so die ein oder andere Anmerkung. Ist ja hoffentlich okay, wenn wir sagen, wenn es da was gibt, wo du vielleicht auch noch mal ein bisschen Insights liefern kannst, dass du da auch für eine Rückmeldung bereitstehen würdest. Ansonsten nochmal für alle, die eben zugehört haben, vielen Dank für eure Zeit und bleibt gespannt. Kommen wieder ganz, ganz spannende neue Folgen. Ich habe gerade eine Serie übrigens, kann ich auch empfehlen, Fabian, wo ich über gescheiterte Innovationen spreche.
Auch das gehört dazu.
Aber da gibt es halt Lessons Learned und da gehe ich dann primär drauf ein. Da wird bald wieder die nächste Folge kommen. Nochmal allen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Euch eine schöne Zeit noch und bis zur nächsten Folge. Danke dir, Fabian, für das, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke auch.